Wie machst du das nur? Also, ich könnte das nicht. Wie schaffst du das? Das sind so Sätze, die ich öfter mal höre, wenn ich von meinem Hobby erzähle, dass ich gerne sehr lange Strecken laufe. Ich laufe gerne mal den Marathon oder auch zwei Marathons oder drei oder vier, auch schon mal fünf am Stück. Und dann kommt ganz oft diese Frage, wie geht das denn? Da sage ich immer, es ist ganz einfach. Linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß. Und das wiederholst du einfach, bis du angekommen bist. Überhaupt kein Problem. Na gut, ich verrate euch das Geheimnis ganz kurz, wie es wirklich geht. Wie geht es, dass man 100 Kilometer oder länger am Stück läuft? Im Englischen würde man sagen, das alles Entscheidende ist Consistency. Oder auf Deutsch übersetzt Beharrlichkeit, Kontinuität, dranbleiben. Ich laufe jetzt ungefähr 20 Jahre. Und in diesen 20 Jahren gab es eigentlich keine Zeit, wo ich länger mal nicht gelaufen bin. Ich bin nicht übermäßig begabt fürs Laufen. Echt nicht. Als ich angefangen habe, konnte ich keine 5 Kilometer am Stück laufen. Und das war immer Qual. Vom ersten Schritt an. Ich vermute, der ein oder andere kennt dieses Gefühl. Aber ich bin dran geblieben. Ich bin im Sommer gelaufen, egal wie warm es war. Ich bin im Herbst gelaufen, ob es geregnet oder gestürmt hat. Ich bin im Winter gelaufen, bei Schnee, bei Eis, bei Dunkelheit und Kälte. 20 Jahre lang, 2 bis 6 Mal pro Woche. Das hat nicht immer Spaß gemacht. Und ich habe Wochen, ich habe Monate gehabt, wo ich das Gefühl hatte, ich habe mich überhaupt nicht verbessert. Habe ich aber, weil ich dran geblieben bin. Und irgendwann konnte ich den ersten Marathon laufen, dann gehen auch 50, dann gehen auch 70, dann gehen auch 100 Kilometer und so tastet man sich weiter ran. Kontinuität. Ein schönes Gegenbeispiel aus meinem Leben, wie es nicht funktioniert, ist meine musikalische Karriere. Ich glaube, ich habe ähnlich viel Begabung für Rhythmus, wie ich für Sport machen habe. Das dürfte sich von meinem Begabungslevel irgendwie gleich halten. Ich spiele Schlagzeug, behaupte ich zumindest. Aber als ich dann Unterricht hatte, hat sich meine Übungszeit auf die 10 Minuten in der Panik vor dem Unterricht beschränkt. Und ich habe tatsächlich geglaubt, mein Lehrer würde das nicht merken. Witzig, ne? Was ist das Ergebnis? Ich kann auf dem Ding ein bisschen rumdreschen. Ich kann keinen ordentlichen Wirbel spielen, immer noch nicht. Meine Technik ist grottenschlecht und ich bin sehr schnell an meine Grenze dessen gekommen und mich nicht mehr verbessert, weil ich nicht dran geblieben bin. Wenn du jeden Tag nur 18 Minuten, das ist nicht viel, bisschen mehr als eine Viertelstunde, übst für ein Musikinstrument, für Sport, für eine Sprache, für irgendeine andere Fähigkeit, dann kommst du im Jahr auf 100 Stunden Übungszeit. 100 Stunden, das ist eine Menge, oder? Mit 18 Minuten am Tag. Damit steckst du jeden in die Tasche, der voller Eifer anfängt, die ersten 4 Wochen 10 Stunden pro Woche übt und dann wieder aufhört. Dranbleiben. Das ist es, worum es geht. Zurück zur ersten Liebe. Steffi hat schon in der Moderation angekündigt, darum geht's heute. Und wir gucken uns, ja, ich habe euch was versprochen. Ich habe euch letzte Woche versprochen, wenn du zurück willst zur ersten Liebe, wenn du wieder nah an Jesus ran möchtest, dann gehören diese nächsten 4, 5 Predigten dir. Wir wollen ganz konkrete Tipps geben. Ganz konkret, wie kommst du zurück zu dieser ersten Liebe? Und meine Einleitung lässt ja vermuten, was dieser erste Tipp ist, oder? Bleib dran. Egal wie. Sei das die stille Zeit, Bibel lesen, beten, in die Gemeinde gehen. Kontinuität, Consistency, darum geht's. Eben nicht. Der Tipp, den ich heute für euch habe, geht genau ins Gegenteil. Unser Predigttext zeigt uns, dass der erste und wichtigste Tipp, wenn du zurück zur ersten Liebe willst, genau das Gegenteil von dem ist, womit ich jetzt angefangen habe. Ich bin ein sehr großer Freund von frommen Übungen. Ich bin ein großer Freund von Regelmäßigkeit, wenn es darum geht, die Bibel zu studieren und zu beten und in die Gemeinde zu gehen. Aber all diese Mühen sind zweitrangig, wenn es darum geht, zurück zur ersten Liebe zu kommen. Und worum es wirklich geht, das lese ich euch jetzt vor, in unserem Predigttext, der heute relativ kurz ist, aus Apostelgeschichte 5, die Verse 40 bis 42. Man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen noch einmal in der Öffentlichkeit zu sprechen und sich dabei auf Jesus zu berufen. Dann wurden sie freigelassen. Die Apostel aber verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie dazu auserwählt hatte, für Jesus Verachtung und Schande zu ertragen. Sie lehrten weiterhin jeden Tag öffentlich im Tempel und auch in den Häusern und verkündeten, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter. So, ich hoffe, ihr seid angemessen verwirrt. Was hat das Ganze jetzt bitte mit zurück zur ersten Liebe zu tun? Was hat das zu tun mit einem Tipp, wie ich da wieder hinkomme? Was um alles in der Welt hat das mit Pfingsten zu tun, das wir heute übrigens nebenbei erwähnt feiern? Wie passt das bitte alles zusammen? Gar nicht. Also auf den ersten Blick nicht. Auf den zweiten Blick hat dieser Text sehr viel mit unserem heutigen Thema zu tun. Ich gebe aber zu, dass wir einen etwas weiteren Anlauf dafür nehmen müssen. Und das möchte ich jetzt mit euch tun. Ich kann euch beruhigen, ich muss nicht bei Adam und Eva anfangen. Aber am Anfang des Neuen Testaments schon. Mit dem öffentlichen Wirken Jesu. Da hat Jesus sich nämlich 12 Jünger berufen, die dann später zu den 12 Aposteln wurden. Und er hat sich höchst durchschnittliche Menschen berufen. Leute, die man nicht wirklich nehmen würde. Vielleicht auf den ersten Blick, da waren Sünder dabei, Zöllner. Es waren Zeloten dabei, also religiöse Eiferer, heute würde man sagen Terroristen. Es waren Fischer und einfache Handwerker dabei. Aber ich will die Jünger gar nicht schlecht reden, weil was die für einen Einsatz gezeigt haben für Jesus, was die für Dinge bewirkt haben, ist wirklich beeindruckend, finde ich richtig cool. Aber es waren halt keine Überheiligen. Das waren keine Megafrommen, sondern das waren ganz normale Menschen wie du und ich. Die haben Jesus ganz oft nicht verstanden. Die haben sich über völlig ungeistliche Dinge gezofft und gestritten. Wer ist jetzt der Höchste im Reich Gottes? Wer hat am meisten zu sagen? Die haben in ihrer Frömmigkeit auch manchmal vollkommen übers Ziel hinausgeschossen. Wenn ein Dorf sie nicht aufnehmen wollte, haben sie Jesus gefragt, so, Jesus, sollen wir beten, dass Feuer vom Himmel fällt und sie alle verbrennt? Und Jesus denkt sich, ja, hat nicht alles funktioniert. Und den Höhepunkt, der kam dann nach dem Tod Jesu. Diese Hautraufs verstecken sich vor lauter Angst, verrammeln die Tür und müssen dabei zusehen, wie Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung werden. Wie peinlich. Also, ganz normale Typen. Und dann passiert was, was diese Typen zu feurigen Predigern von Gottes guter Nachricht macht. Die stellen sich in Jerusalem vor 3.000, vor 5.000 Menschen und predigen das Evangelium. Wahnsinn, was der Heilige Geist bewirkt. Das ist Apostelgeschichte 2. Und hier hören wir oft auf. Hier hören wir oft auf zu erzählen, wenn wir darüber reden, was der Heilige Geist nicht bewirkt. Aber die Geschichte geht ja weiter. In Apostelgeschichte 3 gehen Petrus und Johannes zum Tempel und heilen einen Mann, der sein ganzes Leben lang gelähmt war. Und wenn du Petrus und Johannes durchstreichst und Jesus drüber streibst, merkst du gar nicht, dass du in der Apostelgeschichte bist und nicht in den Evangelien. Die machen genau da weiter, wo Jesus aufgehört hat. Hammer. In Apostelgeschichte 4 werden dann Petrus und Johannes für diese Heilung vor den Hohen Rat zitiert, werden eingesperrt, bekommen ein Redeverbot, werden bedroht. Und die Leute, die sich eben noch verkrochen haben, geben verbal so richtig Kontra den Führern ihrer Zeit. Und sie werden auf freien Fuß gesetzt, werden mit einem Predigtverbot belegt. Sie kommen raus und predigen wieder. Sofort. Und dann sind wir in Apostelgeschichte 5 angekommen. Sie werden wieder verhaftet, diesmal alle Apostel. Und jetzt wird richtig kriminell für sie, weil in der damaligen Zeit waren Nichtschriftgelehrte, mussten erst einmal verwarnt werden, bevor sie verurteilt werden konnten. Das sind sie in Apostelgeschichte 4 aber schon worden. Das merkt man auch daran, dass sie jetzt ins Stadtgefängnis geworfen werden und deutlich strenger bewacht werden. Denen drohte jetzt die Todesstrafe. Und Gott kommt und befreit die Apostel in der Nacht aus diesem Gefängnis. Die packen ihre Sachen zusammen, fliehen aus Jerusalem, um die Gemeinde aus der Ferne weiterzuleiten. Nein, tun sie nicht. Sie kommen aus dem Gefängnis raus und stellen sich am nächsten Morgen wieder in den Tempel und fangen wieder an zu predigen. Und Überraschung, sie werden wieder verhaftet. Dann kommt eine Rede von Gamaliel, einem Schriftgelehrten. Diese Rede rettet den Aposteln wahrscheinlich das Leben. Und dann setzt unser Text ein. Und der ist so kurz, den lese ich euch einfach nochmal vor. Man rief die Apostel also wieder herein, die waren gerade eben aus dem Gefängnis entkommen und wieder verhaftet worden, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen, noch einmal in der Öffentlichkeit zu sprechen und sich dabei auf Jesus zu berufen. Dann wurden sie freigelassen. Die Apostel aber verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie dazu auserwählt hatte, für Jesus Verachtung und Schande zu ertragen. Sie lehrten weiterhin jeden Tag öffentlich im Tempel und in den Häusern und verkündeten, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter. Unfassbar. Woher kommt diese Sinnesänderung bei diesen Männern? Das ist noch nicht mal eine Sinnesänderung, das ist eine Wesensänderung. Das ist nur möglich, weil wir dieses Thema heute haben. Also das Thema macht das Ganze möglich, so rum. Nur die ganz enge Beziehung zu Jesus erklärt, was diese Männer da geleistet haben. Die haben die Werke der ersten Liebe getan. Nur so kannst du Verfolgung ertragen. Nur so kannst du Leid und Gegenwind fröhlich annehmen, wenn du an Jesus glaubst. Es war eben nicht die regelmäßige Übung der Apostel. Es war nicht, dass sie jeden Tag brav ihre stille Zeit gemacht haben. Es war nicht, dass sie sich jeden Tag in den Häusern getroffen haben und Abendmahl gefeiert haben. Es war nicht, dass sie jeden Tag geübt haben, wie man das Evangelium richtig gut, jeden Tag 18 Minuten, dann sind die auf 100 Stunden gekommen. Ja, das war es nicht. Sondern es war ein einmaliges Erlebnis, dass der Heilige Geist sie füllt und verändert. Das ist Gottes Prinzip, das erste Prinzip, um dich zurück zur ersten Liebe zu holen. Das ist das Fazit jetzt schon mal der gesamten Predigt von heute. Wenn ihr euch das mitnehmt, ist schon viel gewonnen. Du willst zurück zur ersten Liebe? Dann sorge dafür, dass du mehr Gott in dir hast. Mehr Heiliger Geist in deinem Leben. Wie das funktioniert, da bin ich so nett, das gucken wir uns jetzt noch im Weiteren gemeinsam an. Jetzt ist ja die Sache mit dem Heiligen Geist so ganz schön theoretisch irgendwie, ne? Gott in dir, der Heilige Geist in dir. Ist das ein Bild oder ist das Wirklichkeit? Irgendwie ist es beides, ne? Also klar, es gibt keine Tankstelle, wo ich mir irgendeinen Stutzen reinhalte und Heiligen Geist in mich reinlaufen lasse. Es gibt auch keinen Füllstandsanzeiger, der mir zeigt, wie viel Heiligen Geist ich im Moment habe. Aber auf der anderen Seite ist das Ganze Realität. Der Heilige Geist ist keine Metapher, um zu sagen, ja, das soll ausdrücken, dass Jesus dir ganz nahe ist. Nein, das ist eine Realität, die etwas in deinem Leben verändert. Und jetzt tue ich was ein bisschen gewagt ist, aber ich vergleiche den Heiligen Geist mal mit Alkohol. Das muss ich nachher nochmal revidieren, werdet ihr merken, aber in gewisser Weise passt es. Wenn du Alkohol trinkst, dann macht der was mit dir. Dann ist das kein Symbol oder irgendwas, dann verändert der deinen Körper. Der dockt an deinen Synapsen an, der verursacht Hormonausschüttungen, der verändert die Funktionsweise deines Gehirns und du musst dich in einer Art und Weise verhalten, wie der Alkohol das bewirkt. Ihr kennt vielleicht Betrunken, die meinen, sie könnten das Betrunkensein überspielen. Das ist enorm witzig. Ja, weil wenn du betrunken bist, dann kannst du nicht so tun, als wärst du es nicht. Dann bist du es, weil das, was in deinem Körper passiert, Realität ist. Und mit dem Heiligen Geist ist es ganz ähnlich. Wenn der Heilige Geist in dir ist, dann verändert er dich wesensmäßig. Das ist kein Bild, das ist eine Realität. Und dann ändert sich dein Verhalten, weil Gott in dir wirkt und du wesensmäßig anders wirst. So, und bevor ich jetzt dahin komme, dir zu erklären, wie du mehr oder weniger Heiligen Geist in dein Leben bekommst, muss ich mir erst nochmal angucken, wie bekommst du denn überhaupt den Heiligen Geist? Wer kriegt den denn und wie funktioniert das? Ich weiß, das habe ich schon ein paar Mal hier gemacht, aber Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung schadet gar nicht. Also, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Punkt. Ganz einfach. Wenn du dein Lebenshaus Jesus gegeben hast, dann zieht der Heilige Geist bei dir ein. Ohne Wenn und Aber. Das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist ist keine zweite Stufe des Christseins. Also zuerst bekehrst du dich und die paar besonders Heiligen, die bekommen noch den Heiligen Geist obendrauf. Der Heilige Geist hat auch keine sichtbaren Zeichen. Es gibt keinen Stempel auf dem Kopf, der zeigt, der da hat den Heiligen Geist. Es gibt auch keine spezielle Gabe, die zeigt, die diese Gabe haben, die haben den Heiligen Geist und die anderen nicht. Sondern jede Jünger Jesu bekommt mit der Bekehrung den Heiligen Geist. Und das können wir nur sagen, weil Jesus uns das Ganze in Johannes 14 versprochen hat. Und der pflegt, seine Versprechen zu halten. Also, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Punkt. Jetzt ist die Frage, kannst du dann mehr Heiligen Geist oder weniger Heiligen Geist haben? Ändert sich das? Baut dein Körper vielleicht Heiligen Geist ab? Also so wie beim Alkohol. Ja, du trinkst was und im Laufe der Zeit wirst du wieder nüchtern. Du lässt dich mit dem Heiligen Geist erfüllen, dann wird es immer weniger. Oder ist es wie beim Auto? Du tankst voll und wenn du ihn verbrauchst, also benutzt, gebrauchst, darin lebst, wird er auch wieder weniger und du musst wieder nachtanken. Nein, so ist es nicht. Aber es gibt Wege und Möglichkeiten, mehr oder weniger Heiligen Geist zu haben. Die Bibel nennt das, du kannst dich erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist oder du kannst den Heiligen Geist betrüben. Das sind die beiden Gegensätze. Und spannenderweise finden sich beide Dinge im Epheserbrief. Wir erinnern uns mal an letzte Woche. Letzte Woche haben wir uns das erste Sendschreiben aus der Offenbarung angeguckt. An welche Gemeinde ging das nochmal? Ephesus, genau. Und Paulus schreibt ein paar Jahre, bevor Jesus dieses Sendschreiben an die Gemeinde diktiert, schreibt Paulus der Gemeinde in Ephesus eine Anleitung, wie sie mehr vom Heiligen Geist bekommen können, beziehungsweise wie sie verhindern, dass sie Heiligen Geist verlieren. Anscheinend hat Paulus da schon gespürt, die machen viel gut, aber das ist eine Gefahr bei denen, dass sie diese erste Liebe verlassen. Er wusste, mehr Heiliger Geist hilft dagegen, also hat er ihnen schon diese Tipps gegeben. Finde ich sehr cool, das so mal zu entdecken. Es ist also ein klarer Hinweis für uns hier in Diesbeck. Wenn wir wieder zurück zur ersten Liebe wollen, müssen wir dafür sorgen, dass wir mehr Gott in uns haben. Wie funktioniert das? Das erste finden wir in Epheser 4, Vers 30. Und betrübt den Heiligen Geist Gottes. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Man merkt hier, das Bild mit dem Alkohol, was ich am Anfang hatte, passt nicht. Weil betrüben kann ich nur eine Person. Betrüben heißt auch so viel wie traurig machen. Und wir merken hier, der Heilige Geist ist eine Person. Der kann betrübt werden, indem man, das kommt dann in den Versen davor und danach, indem man lügt, indem man Böses tut, stiehlt, flucht, zornig ist, sexuell, unmoralisch lebt und so weiter. Man könnte also definieren, ich betrübe den Heiligen Geist, indem ich in meinen Worten, in meinem Denken, in meinem Tun so handle, wie es nicht zu Jesus passt. Damit schwäche ich den Heiligen Geist in meinem Leben. Und das sollte uns eigentlich nicht überraschen. Das ist nämlich genau das, was beim Menschen auch passiert. Mit jeder anderen Person, in der ich in einer Beziehung stehe, die kann ich betrüben. Denn jede Person hat berechtigte Erwartungen an mich. In einer Freundschaft hat mein Freund, mein Kumpel Erwartungen an mich, weil ich sein Freund bin. Er fordert wahrscheinlich, dass ich Zeit für ihn habe, wenn er anruft. Er fordert, dass ich loyal bin, dass ich gerne mit ihm mich unterhalte. Das sind Erwartungen, die er an mich haben kann. In meiner Ehe mit Carina hat Carina berechtigte Erwartungen an mich als ihren Ehemann. Meine Treue, meine Loyalität, dass ich für sie bin, für sie da bin, dass ich ihr zuhöre. Ihr habt berechtigte Erwartungen an mich als euren Pastor. Ihr könnt zu Recht erwarten, dass ich mir alle Mühe gebe, Sonntag für Sonntag hier Gottes Wort für euch gut auszulegen, dass ich für euch da bin, wenn ihr Probleme habt, dass ich ansprechbar, erreichbar bin. Wenn ich in einer Beziehung die Erwartungen nicht erfülle, wird meine Beziehung abkühlen. Dann werden wir auf Distanz gehen. Dann werde ich den anderen enttäuschen. Und dann wird meine Beziehung schlechter werden. Und bei Gott ist es ganz genauso. Meine Beziehung zum Heiligen Geist in mir wird schlechter werden, wenn ich die Erwartungen nicht erfülle, die Gott an sein Kind hat. Dann werde ich weniger Heiligen Geist haben. Das verwendete Wort hier für betrüben heißt auch Feuer löschen. Und das hat mich schon so ein bisschen erschreckt. Wir wollen doch Feuer und Flamme sein für Jesus. Und wenn wir ihn betrüben, wenn wir diese Erwartungen enttäuschen, dann löschen wir dieses Feuer, was in uns für Jesus brennt, und wir entfernen uns von ihm. Also, das sollten wir tunlichst vermeiden und was anderes tun. Das finden wir dann in Epheser 5, Vers 18. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. So, ich habe eben Alkohol und den Geist Gottes verglichen. Ihr merkt, das war ein ganz schlechter Vergleich, denn hier wird das Ganze genau entgegengesetzt gegenübergestellt. Alkohol führt zu einem unordentlichen Leben, der Geist Gottes führt in die Nähe zu Christus. Darum, lass den Wein sein und besauf dich lieber am Heiligen Geist. Das war jetzt eine ganz freie Übersetzung. Und der Weg, das zu tun, laut Epheser 5, ist Lobpreis und Anbetung. Das spare ich mir jetzt hier mal weiter auszuführen, da komme ich nachher nochmal zu. Ich muss nämlich ein bisschen Gas geben, sonst komme ich hier nicht mehr durch. Also ganz kurz diesen Punkt nochmal zusammengefasst. Der Heilige Geist ist real. Es gibt ihn wirklich, personhaft. Und wenn du an Jesus glaubst, wohnt dieser Geist Gottes in dir. Und du kannst mehr oder weniger Wirken des Geistes in dir haben. Das eine, indem du ihn enttäuscht. Das andere, indem du dich von ihm füllen lässt. Und wie das geht mit praktischen Tipps, das gucken wir uns jetzt im letzten Punkt noch gemeinsam an. Und jetzt sage ich, jetzt kommen die praktischen Tipps, aber ich muss hier doch noch mal einen Mini-Exkurs vorher einfügen, weil sonst kann es schief werden. Denn wir haben hier das Problem, dass wir von beiden Seiten vom Pferd fallen können. Wir stecken hier in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite muss ich sagen, es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, dass Gottes Geist mehr Raum in meinem Leben einnehmen kann. Es ist deine Aufgabe, es ist deine Verantwortung, wie in jeder anderen Beziehung. Du kannst nicht sagen, wenn eine Freundschaft zerbricht, ja, ich habe zwar nichts getan, aber ich kann ja nichts dafür. Es ist deine Verantwortung, jede Beziehung, in der du lebst, so gut wie möglich zu pflegen. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Also krieg deinen Hintern hoch und tu gefälligst was. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass der Heilige Geist der ist, der schon dieses Wollen in uns vollbringt. Der alte Christ, der alte Adam, der hat keinen Bock, so zu leben, wie Gott es will. Der hat keinen Bock, sich dem Heiligen Geist zu öffnen. Das ist wieder meiner alten, sündigen Natur. Und Gottes Geist in mir öffnet mir erst das Herz, dass ich überhaupt Lust habe, überhaupt auf die Idee komme, da anzufangen. Und weil das so ist, habe ich die Tipps, die jetzt kommen, in zwei Gruppen geteilt. Die ersten zwei Tipps, die bewirken das Wollen. Da kannst du das so ein bisschen unterstützen, dass Gottes Geist dir das Wollen schenkt. Und das zweite oder der dritte Tipp dann ist dann das Tun, wo du dann hoffentlich durch das Wollen hinkommst. Wir gucken uns das mal an. Der erste Tipp, suche Gottes Nähe. Das ist das alles Entscheidende. Und es ist völlig egal, wie du das tust. Lies die Bibel oder lies die Bibel oder lies die Bibel oder bete, geh spazieren, mach Sport, triff dich mit anderen Christen, geh in den Gottesdienst, geh in den Hauskreis, geh in die Bibelstunde. Werde kreativ, es ist vollkommen egal. Was ist deine Art, Gott zu begegnen? Es bringt dir gar nichts, Sport zu machen, um Gott zu begegnen. Aber wenn du den Sport benutzt, um Gott zu, ne, dann ist es super. Ihr merkt, es ist viel, viel größer, als wir das immer so eng führen. Du musst dich nicht an deinen Schreibtisch sitzen und 5 Verse Bibel lesen und die Tageslosung haken dahinter. Sondern was ist dein Ort, wo du diesen lebendigen Gott begegnen kannst? Experimentier, sing da. Ich mache das manchmal im Büro. Ich bin sehr froh, dass Nikolai und ich sehr unterschiedliche Lebensrhythmen haben und ich morgens alleine im Büro bin. Und dann lege ich mir Lobpreismusik auf die Ohren und jaule mit. Ich bin sehr dankbar, dass das niemand hört. Aber Gott hört's und ihm gefällt's. Das klappt mal mehr, mal weniger. Werdet kreativ. Experimentiert mit Körperhaltung. Ich habe mir eine Meditationsbank gekauft. Das klingt ganz böse. Meditationsbank ist einfach nur eine Hilfe zum Knien. Man kann da ohne Probleme eine halbe Stunde kniend verbringen, weil man da so ein bisschen unterstützt wird. Und mir hilft das, vor Gott zu knien. Und meine Haltung drückt dann was aus. An diesem Ort, in dieser Haltung bin ich nur, wenn ich bete. Oder lasst euch füllen vom Heiligen Geist. Warum mal nicht die Hände ausstrecken danach? Das ist keine Magie. Aber unser Geist folgt oft unserem Körper. Und wenn wir knien und die Hände offen haben, dann ist unser Geist bereit, diesem lebendigen Gott zu begegnen. Das Zweite, das ist fast schon zu simpel, das traue ich mich gar nicht mehr zu ihm, fast euch zu sagen. Sagt zu Gott. Sag ihm. Heiliger Geist, ich will mehr in deinem Leben, meinem Leben. Amen. Ganz einfach. Wenn wir glauben, dass wir einen Gott haben, der Gebete erhört, dann wird er auch diese Gebete erhören. Aber Vorsicht, ich warne vor einer Gefahr. Passt auf, worum ihr Gott bittet. Weil wenn der Heilige Geist kommt, dann wird euer Leben nicht das gleiche bleiben. Bittet das nur sehr bewusst. So, hier ein Cut. Das sind die beiden Schritte, die euer Wollen anregen sollen. Und jetzt kommen wir ins Tun. Der dritte ist nämlich, erfülle die Erwartungen. Du und Gott, ihr habt eine Beziehung. Und das ist der Schritt, mehr Gott in deinem Leben zu haben. Erfülle die Erwartungen, die Gott an dich hat. Und das können wir hier wieder in zwei Teile teilen. Halte dich von Sünde fern. Erinnert euch vielleicht, vor ein paar Wochen stand hier dieser köstliche Cocktail. Und wir sind so dämlich und gehen immer wieder ran und probieren so ein bisschen, schütt dieses Ding weg, pack's aus deinem Leben raus. Und du musst gar nicht groß grübeln, so, oh, vielleicht ist in meinem Leben ja noch Sünde, die ich gar nicht erkannt habe als solche. Ich glaube, du weißt sehr genau, was in deinem Leben nicht zu Jesus passt. Du hast genug Dinge in deinem Leben, wo du jetzt sofort genau weißt, na, da könnte man durchaus den Heiligen Geist mal enttäuschen. Dann fang da an. Und wenn du das erledigt hast, dann kannst du dich um die Dinge kümmern, wo du dir nicht sicher bist. Halt dich fern von Dingen, die nicht zu Jesus passen. Und überraschenderweise der letzte Tipp für heute, tu das, was gut ist. Tu die guten Taten. Liebe, sei gütig, sei gnädig, sei barmherzig. Hilf den Schwachen, fütter die Armen. Lieb nicht nur deine Freunde, sondern lieb auch deine Feinde. Und ich vermute, auch da gibt es mehr als genug Dinge, die dir einfallen, die Jesus so richtig Freude machen. Zurück zur ersten Liebe. Erster Tipp. Mehr Gott in dir. Und ich hoffe, dass du jetzt eine grobe Ahnung hast, welche kleinen Schritte du gehen kannst, um dich diesem Geist Gottes mehr auszusetzen. Und ich bin da jetzt so ein bisschen durchgerast. Steffi hat eben schon das Jesus-Intensivwochenende angekündigt. Da wollen wir uns nochmal Zeit nehmen, das zu vertiefen und auch ganz praktisch. Wir wollen uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Wir wollen die Tipps, die ich gerade genannt habe, praktisch in unserem Leben ausprobieren. Wir wollen beten, wir wollen vor Gott knien und ich lade dich ganz herzlich ein. Nimm dir dieses Wochenende Ende Juni, um zurück zur ersten Liebe zu kommen. Amen.